بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي شرحنا لرسالتنا الموسومة 34. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Im Namen Allahs des Allerbarmes, des Barmherzigen, alles Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala. Und Frieden und Segen sein auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Heute geht es weiter mit dem kleinen Fiqh oder mit der leichten Fiqh, mit der 34. Vortragsreihe, inshallah.
Habbati fi Allah fi al-bidaya bi'atadir an adam al-hudur fi akthar min liqa'in mada. وسبب عدم الحضور كما تعلمون كان الشهر الماضي وما قبله عطل في ألمانيا، فكان عندنا أكثر من دورة علمية في مدن متعددة من ألمانيا. على سبيل المثال الحصر، كان عندنا دورة علمية في مدينة كيل في شمال ألمانيا، ثم دورة علمية في مدينة شتوتغارت، ثم دورة علمية في مدينة لودفيغسهافن، إضافة إلى التنقل بين المساجد والمدن من أجل جمع التبرعات من أجل إنشاء المسجد الجديد. فهذا الذي أعاق الحضور فيما مضى من لقاءات، فنرجو المسامحة وجزاكم الله خيرا. هذه الأولى. أما الثانية فما زلنا مع كتاب الصلاة. في الدروس الماضية تكلمنا عن منزلة هذه الفريضة، تكلمنا عن حكم هذه الفريضة، بدأنا نتكلم عن فضل فريضة الصلاة، وفي هذا اللقاء سوف نواصل ما بدأناه.
Der Sheikh hat sich dafür entschuldigt, er hat um Verzeihung gebeten, dass es lange gedauert hat, bis er nochmal hier einen Vortrag gehalten hat. Und zwar es gab viele Feiertage in letzter Zeit. Und daraufhin noch gab es viele Seminare in vielen Städten in Deutschland, wo der Sheikh die Seminare gehalten hat. Zum Beispiel in Kiel im Norden von Deutschland, in Stuttgart, in Ludwigshafen gab es zum Beispiel Seminare. Und viele Fahrten, die der Sheikh auch unternommen hat, wegen der Moschee halt in Sulzbach. Und deswegen war der halt ein bisschen verhindert und konnte nicht dann hierher kommen, um die Vortragsreihe weiterzuführen. Aber jetzt ist er ja hier. Und es geht weiter mit dem Buch des Gebets. Es geht um das Gebet jetzt weiter. Und in den letzten Vorträgen haben wir über das Urteil des Gebets geredet, über die Stufe des Gebets. Und jetzt geht die Vortragsreihe inshallah weiter.
ذكرنا في اللقاء الماضي من فضائل الصلاة. أولا أنها يستعان بها على الأمور الهامة. الدليل قول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، فعند معضلات الأمر وإذا أهمك أمر فعليك أن تستعين بالصلاة. أيضا من فضائل هذه الفريضة أنها تمحو الذنوب والخطايا، وذكرنا الأدلة في الدرس الذي مضى، وانتهينا إلى حديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه، ويدهن من دهنه، والدهن أي الطيب المسك وليس دهن اللحوم كما فهم بعض من لا علم له. الدهن هنا بمعنى العطر، المسك الطيب يعني يتعطر يتطيب. ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ذلك قال لك الطيب هو، لأن الدهن نوع معين من الطيب فربما لا يتوافر لدى الجميع، والدهن بيكون غالي الثمن شوي، فقال أو من طيب بيته، يعني ما عندكش الدهن يبقى أي نوع من أنواع الطيب. قال: أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، فلا يفرق بين اثنين. والجمعة ما ينفع تتخطى الرقاب، ما ينفع تيجي تجلس بين اثنين وتضايقهم وتقرفهم إلا عند ضيق المكان، واضح؟ قال: فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، أو كما قال النبي. شوف يا إخوة مدى تهاون المسلمين يوم الجمعة، كم من أجور ضيعنا. صاحب العذر له عذره، إنما نتكلم عن من لا عذر له. لماذا لا يطبق مثل هذه النصوص؟ لماذا لا يغتسل في صبيحة يوم الجمعة؟ لماذا لا يتطيب ويضع الطيب؟ لماذا لا يأتي المسجد مبكرا ويكثر من صلاة التطوع؟ فالسنة لمن جاء مبكرا يوم الجمعة أن يكثر من الصلاة، يكثر من الصلاة. هذا حال الصحابة رضي الله عنهم، كانوا إذا أتوا المسجد قبل صلاة الجمعة، وهذا حالهم، كانوا يأتون مبكرين ليوم الجمعة فيتنفلون، حتى إذا تعامدت الشمس من الظهيرة جلسوا، لو قبيل الأذان بحوالي 10 دقائق يجلسون خلاص، فإذا صعد الإمام منبره أنصتوا. فالنبي بيّن فلا يفرق بين اثنين، ما تجيش بقى تتخطى الرقاب. وكنت أتكلم في خطبة الجمعة الماضية عن هذا الباب، كثير من المسلمين يوم الجمعة يفوت أجورا عظيمة، يأتي مبكرا للمسجد والصف الأول فارغ ويطلق يقعد في آخر المسجد عشان يستند على الجدار، وترك فضيلة إيه؟ الصف الأول الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والتسليم: لو علم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا، أو كما قال النبي. يعني لو حضرتك تعلم مدى الثواب المترتب على الأذان والمترتب على الصلاة في الصف الأول خلف الإمام لتجري القرعة بينك وبين من دخل معك حتى تصلي في الصف الأول. يعني إذا دخل اثنان المسجد والصف الأول ليس فيه إلا موضع لرجل، يعملوا قرعة هما الاثنين مين اللي يقف فيه عشان الفضل العظيم المترتب، ما بالك بل يجي بدري المسكين ده ويروح قاعد في آخر المسجد قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ما بال أقوام يتأخرون عن الصف الأول، ألا يخشون أن يؤخرهم الله؟ أو كما قال النبي. قال العلماء في تفسير يؤخرهم الله: يؤخرهم عن رحمته وعن ثوابه وعن فضله وعن جنته. يا الله يا الله. أي والله يا إخوة يا إخوة، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه دخل يوم الجمعة المسجد مبكرا كعادته، فوجد ثلاثة قد سبقوه، فقال: رابع أربعة، وما رابع أربعة من الله ببعيد. شوف الفقه الجميل قوي، يريد أن يقول لي ولك إن في الجنة في يوم المزيد عندما يجتمع أهل الجنة لأعظم لذة في الجنة، وهي النظر إلى وجه الله الكريم، يجلس الناس قربا أو بعدا بحسب قربهم وتبكيرهم لصلاة الجمعة. فانظر بقى حالك بتجلس فين. يبقى لابد أن نغتنم الفرص دي يا إخوة. فحضرتك لما بتترك الفرج يوم الجمعة، جيت بدري وتركت الفرج اللي هيجي بعد كده يتخطى الرقاب، تتحمل أنت الإثم، تبقى أنت جاي الطاعة وانقلبت إلى إيش؟ معصية، وأنت لا تدري، لأنك كنت سببا أن كل من يدخل المسجد يخالف السنة ويبدأ يتخطى الرقاب. لكن إذا ما جئت مبكرا فجلست أولا فأول، يبقى كل اللي هيجي متأخر هيجلس فين؟ في الآخر، ما يتخطاش رقاب الناس، ما يقعدش يدوس في الناس، فخلاص هيجي من باب المسجد يدخل على مؤخرة المسجد. إنما إحنا شوف حالنا وإحنا جالسين كده في يوم الجمعة كده، أي حد يدخل يعمل إيه؟ هيتخطى رقابنا عشان يجلس هنا، ما هو في فرجة إيه؟ وإنت سايبها، صح؟ إذا مين اللي يأثم؟ من ترك الفرجة وجاء مبكرا وترك الفرجة. إذن عندما نقول لكم السنة تقاربوا تقاربوا يوم، أنا بقى لي 10 سنين في ألمانيا، كل جمعة تقاربوا يرحمكم الله. لو واحد بينظر لك كده مش عاجبه، ده عشانك أنت، الأجر لك أنت، الثواب لك أنت، أنا خايف عليك أنت يا أنت. ودي مشكلة الجاهل. الجاهل إن نصحته أبغضك وعاداك، وصاحب العلم إن نصحته وكان نصحك فيه شدة قبل يدك ورأسك، لأنه يعلم أنك ما تريد له إلا الخير. فشوف أحاديث النبي يا إخوة، درر تلتقط وجواهر تغتنم. يقول: فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له. دي اسمها مطلق النافلة، لأن صلاة الجمعة ملهاش سنة قبلية، ما في سنة قبلية، إنما ده اسمه تطوع لمن جاء مبكرا، إنما لها سنة بعدية. في المسجد أربعا، إن لم تصلي في المسجد في البيت ركعتين، كما كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. إنما الجمعة ملهاش سنة قبلية، لكن في تطوع، ده اسمه باب التطوع لمن جاء مبكرا، السنة في حقه أن يكثر من النافلة. طيب، قال: ثم ينصت إذا تكلم الإمام. ينصت، مش تجد يوم الجمعة ده داخل بيسلم وده بيشاور وده بيكلم اللي جنبه. والنبي يقول: من قال لأخيه والإمام يخطب يوم الجمعة صح، يعني اسكت، فقد لغى، ومن لغى فلا صلاة له. ياه، ده قال له صح، يعني اسكت، يعني بينهى عن منكر. ملوش طواف في الجمعة كلها. الله أكبر. بالك بقى باللي بيسلم واللي بيشاور، ها والخطيب شغال على المنبر، ولا علاقة له بالخطيب. آفات لابد أن تختفي بين المسلمين، واضح؟ فلا يجوز للمأموم أن يتكلم أثناء خطبة الجمعة، إنما يجوز للإمام يكلم المأموم، ويجوز للمأموم يكلم الإمام، لكن ما يكلمش صاحبه، يكلمه في العلم، يكلمه إيه؟ في العلم، مش يتكلمه خلاص. لا، عنده حاجة مش فاهمها ممكن يراجع فيها الإمام على المنبر، نعم، عشان يفهم ويستفيد. واضح؟ يبقى قضايا مهمة يا إخوة فننتبه لك. ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. يا الله، يتغفر لك ذنوب أسبوع كامل. طبعا الذنوب التي تغفر الصغائر، إنما الكبائر لابد لها من توبة خاصة. ثم ماذا نستمع بعد أن يترجم المترجم؟
Im letzten Vortrag haben wir auch darüber geredet, wie wichtig das Gebet für uns eigentlich ist. Und zwar in der Hinsicht, wenn jemand um Hilfe sucht oder wenn jemand ein bestimmtes Bittgebet oder wenn er Probleme hat, dann kann uns das Gebet eigentlich weiterhelfen. Und es löscht natürlich auch die Sünden und die Fehler, die man gemacht hat von Gebet zu Gebet. Das ist eine Wichtigkeit, die wir im letzten Vortrag gehört haben, welche Wichtigkeit oder welche Stellung oder was uns das Gebet, einige Sachen sind davon, die wir jetzt nicht aufgezählt haben, aber einige Sachen haben wir jetzt aufgezählt, und zwar die Hilfe zu dem, was man eigentlich will, und dass die Sünden vergeben wird. Ein Hadith von Salman al-Farisi, der gehört hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, von derjenige, der an, also ich werde jetzt im Hadith ungefähr übersetzen, nicht richtig genau, das fällt mir jetzt ein bisschen schwer, aber ich versuche es inshallah. Und zwar derjenige, der am Jumu'ah Ghusl macht, die Ganzkörperwaschung, und ein Duhn, also Duhn im Arabischen gibt es zwei Bedeutungen, und zwar Duhn, nicht diejenigen, die verstehen, dass das zum Beispiel eine Art von Fett ist, sondern Duhn bedeutet, das ist wie Oud, ihr kennt ja diese Oud, dieses, wo intensiv riecht, wo ein bisschen stark riecht, das nennt man Duhn, das von einem, das eigentlich teurer ist, wie Tib. Tib ist eine billigere Variante und Duhn ist eine wertvolle Variante.
Warum Parfüm?
Parfüm zum Beispiel.
Parfüm.
Also ihr versteht, wenn wir Parfüm sagen. Also Duhn, nicht falsch verstehen, Duhn bedeutet eine teure oder eine wertvolle Art und Weise von Parfüm. Wie der Sheikh gerade sagte, Oud, das intensiv riecht. Und der Salman Farisi sagt, der Prophet sallallahu alaihi gehört hat, dass er gesagt hat, Jum Jum'a, diejenige, wo Russen macht, Ganzkörperwaschung, und dann ein Duhn benutzt, das er zu Hause hat, und wenn er Duhn nicht hat, ein Tib benutzt. Ein Tib ist eine billige Variante von Duhn, und dann rausgeht und zur Moschee geht und nicht zwischen zwei trennt. Das bedeutet, was heißt das zwischen zwei trennen? Der geht, da sitzen jetzt zwei und er tut hier dann versuchen, darüber zu stolpern oder darüber zu gehen. Dann trennt er ja zwischen zwei. Und nicht zwischen zwei trennt und sich hinsetzt und zuhört, dem wird zwischen Jumu'ah und Jumu'ah, das bedeutet eine Woche, das vergeben, was er gemacht hat. Natürlich die kleinen Sünden, was der Sheikh gesagt hat, die großen Sünden brauchen eine Taube, eine Reue. Also, einer, was haben wir für Gründe eigentlich, dass wir diesen Hadith jetzt nicht benutzen oder diesen Hadith jetzt nicht verwirklichen für uns? Das ist eine großartige Sache, die jeder von uns machen sollte. Von Jumu'ah zu Jumu'ah, eine Woche kriegen wir die Sünden vergeben. Was hält uns eigentlich von dieser Sache, diesen Hadith in Taten umzuwandeln, zu machen eigentlich? Was ist eigentlich der Grund, der uns davon weghält? Und von der Sunna ist es eigentlich, dass man früh zur Jumu'ah in die Moschee kommt. Was bedeutet, dass die Sahaba früher, die sind auch sehr früh in die Moschee gekommen. Und von der Sunna ist es auch so, dass man betet. Ja? Und zwar die freiwilligen Gebete vor dem Jumu'ah-Gebet. Das heißt, die Sahaba, die Gefährten, haben so lange gebetet, bis 10 Minuten vor dem Adhan des Jumu'ah-Gebets. Das bedeutet, 10 Minuten bevor der Sheikh oder der Imam auf den Minbar gestiegen ist, so haben sie mit dem Gebet aufgehört und haben sich hingesetzt und sich vorbereitet auf das auf die Predigt. Also, viele kommen früh in die Moschee, machen alle diese Sünden, die wir gerade aufgezählt haben, sind da, die haben alles gut gemacht, aber die machen dann einen Fehler, und zwar die versuchen dann zwischen zwei zu trennen, indem sie über zwei versuchen drüber zu stolpern oder drüber zu gehen. Oder sie kommen früh in die Moschee, was nicht so schlau ist, und sitzen sich ganz hinten hin, damit er sich an der Wand absitzen kann oder zu abstützen kann, obwohl es eigentlich von der Sünde ist oder von einer großartigen Sache, was eine große Belohnung mitbringt, dass man in die erste Reihe geht. Der Schirr sagt, es ist doch nicht schlau, wenn man früh in die Moschee geht und man hat sich angestrengt, diese ganzen Sachen zu machen. Aber man kommt früh in die Moschee und ist dann als Letzter, sitzt ganz hinten und sitzt an der Wand. Das ist doch irgendwas, läuft da schief. Und in einem anderen Hadith wird gesagt, wenn ihr nur wüsstet, was für eine große Belohnung in dem Adhan steckt und in der ersten Reihe, so wird ihr unter euch eine Verlosung machen. So wird ihr euch beeilen, den Adhan zu rufen oder in die erste Reihe euch hinzusetzen, weil es eine wirklich sehr große Belohnung mitbringt. Ibn Mas'ud ist eines Tages in Jum'ah gekommen und hat dann gesehen oder mitbekommen, dass drei Leute vor ihm da waren. Er war traurig. Der hat gesagt, oh, bin ich jetzt der vierte von vier? Und da hat er sich nochmal beruhigt und hat gesagt, ja, der vierte von vier ist auch nicht so weit weg von Allah subhanahu wa ta'ala. Was bedeutet das für uns? Das bedeutet, an Yom al-Qiyamah ist es jeder von uns ein Wunsch oder diese Aussicht zu haben oder diese Hoffnung zu haben, dass man Yom al-Qiyamah das Angesicht von Allah subhanahu wa ta'ala sehen kann. Und dann kommt es auch darauf an, wie früh man in Jum'ah-Gebet da war. Desto näher bist du an Allah subhanahu wa ta'ala und desto klarer kannst du ihn sehen. Also manche kommen auch, also muss aufpassen zwischen, weil wir haben ja vorhin gesagt, dass wir nicht zwischen zwei trennen dürfen, das heißt hinübergehen, hinübersteigen. Man ist auch damit verantwortlich, wenn man in die Moschee reinkommt, und man sieht, die Plätze vorne sind frei, und man sitzt sich dann extra hinten hin und einer sitzt da und der andere sitzt da und dann ist die Reihe hinten voll und vorne ist die Reihe leer, dann muss ja derjenige, der reinkommt, muss dann über die Leute hinübersteigen, damit der will ja die erste Reihe haben. Der ist ja so schlauer wie wir zum Beispiel. Ja? Der kommt rein, der denkt sich, oh, die erste Reihe ist frei, dann bist du eigentlich mitverantwortlich, indem du nicht die Sunna befolgt hast und dich direkt in die erste Reihe vorgemacht hast, und dann die zweite und dann die dritte. Und da muss man auch aufpassen, weil auch wenn man denkt, nein, ich bin ja nicht drüber gestiegen, aber trotzdem ist damit mitverantwortlich. Der Schirr sagt, deswegen sage ich auch jede Jum'a zu euch, jetzt schon 10 Jahre, kommt näher. Jede Jum'a sage ich euch das, 10 Jahre lang. Warum? Er sagt, das ist eine Nasiha, das ist eigentlich, und viele Leute sagt er, ich schaue die an, die sind vielleicht ein bisschen sauer oder die sind genervt von diesem Spruch, aber das ist ja eigentlich gut für dich. Der will ja das Gute für dich. Du musst ja eigentlich froh sein, dass er dich daran immer erinnert. Er sagt auch zu dem Thema Nasiha, der Unwissende ist sauer, wenn er von einem einen Nasiha bekommt, einen Ratschlag bekommt, und er ist dann genervt und sauer und will das dann nicht mehr hören, ist der Unwissende. Der Wissende eigentlich ist der, der eine Nasiha hört, wo er sich dann bedankt und dieser Nasiha, diesen Ratschlag sich zum Herzen nimmt. Und er sagte auch, von der Sunna ist es gibt keine, wie jetzt, wenn wir das Normalgebet beten, zum Beispiel das Dhuhr-Gebet, ist ja von der Sunna, dass man 4 Rakat 4 vor dem Dhuhr-Gebet macht. Bei Jum'ah gibt es das nicht. Ja, es gibt keine Sunna-Gebete vom Jum'ah-Gebet. Aber das sind Tatawa, das sind freiwillige Gebete, die man machen sollte. Der sagt, wenn man zu Hause betet, dann 2 Rakat, und wenn man in der Moschee betet, dann 4 Rakat. Das ist dieses von der Sunna. Dann hört er, und derjenige, der in den Jum'ah kommt, natürlich kommt er hierher. Warum kommt er her? Der will sich die Predigt anhören. Ja, der kommt sich nicht hierher, damit er sich mit seinem Nachbar bespricht oder damit er jemand nervt oder damit er sich mit was anderem beschäftigt, sondern der kommt daher, um sich die Predigt anzuhören. Deswegen ist es auch wichtig, dass man die Predigt sich anhört und sich darauf konzentriert. Er sagt auch, die Gelehrten sagen, oder wer zu einem anderen sagt, sei ruhig, das bedeutet, du gibst nur einen Ton von dir, indem du ihm klar machst, dass er ruhig sein soll, dann ist das schon ein Lagu. Lagu bedeutet, du hast dann schon eine Störung erwirkt. Du hast dann eine Art Störung erwirkt, was dann diese Belohnung von diesem Dschungelgebet ein bisschen, ja, also man sollte das lieber nicht machen, sondern auch wenn jemand redet, soll man trotzdem ruhig sein und darf nicht in irgendwelchen Töne abgeben. Aber in der Religion ist es so, dass man, der Betende darf zum Imam reden direkt und der Imam darf zum Beten direkt ansprechen. Das bedeutet, wenn es da wenn er was gesehen hat, was nicht dementsprechend ist, was sein soll, dann kann er den Imam auf dem Minbar direkt ansprechen und der Imam kann dann umgekehrt den Betenden auch wieder direkt ansprechen. Und was ist das für eine größerartige Sache, die, was wir vorhin über den Hadith von Salman al-Farisi erwähnt haben, der überliefert hat, ja, wegen dem Brüssel, und zwar wegen der Vergebung, ja, von Woche zu Woche, wenn man diesen Hadith natürlich in Taten umwandelt, ist eine großartige Sache, wo man auch direkt in Taten umsetzen soll und mitwirken soll. Und natürlich, sagt der Scheich, die kleinen Sünden werden vergeben, die großen Sünden brauchen eine Reue.
في الحديث المتفق عليه أي عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب ومن رواة الحديث وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين ودي سنن مهجورة خاصة لمن يأمون الناس الإمام في الجهرية ينبغي أن يؤمن بصوت مرتفع حتى يؤمن المأموم بتأمينه مش تأمن في سرك تجد كثير يخش يصلي إمام في الجهرية يقرأ ويحساك طيب فين حديث النبي بقول لك إذا أمن الإمام فأمن فلابد أن يوافق تأمين المأموم تأمين الإمام والملائكة حتى يغفر له يبقى أنت يا من تتقدم لإمامة الناس بغير علم كم فوتت على الناس من أجور وكم ضيعت من سنن ودي مشكلة خطيرة جدا لذلك نقول كثيرا اللي يتقدم للإمام لابد يكون على علم بفقه الإمام وإلا خليك في الخلف اسمع كلامي اسمع نصيحة واحد بيحب لك الخير ما انتش من أهل العلم ولا الفقه في الإمامة اوعى تصلي إمام أنا اللي بقول لك أهو لماذا؟ لأن الإمام مسؤولية يا ولدي أحكام أنت تتحمل كل من يصلي خلفك المسألة يا جماعة مش فخر ولا والله أبدا ما هيش تشريف الإمامة في الدين تكليف مسؤولية يعني ما هيش تشريف لذا قال النبي يؤم القوم أقرأهم مش أي حد يتقدم المتقن للقرآن ولا يكون متقنا للقرآن إلا بعلم يعني عنده علم بالأحكام واضح؟ يبقى إذن دي قضية مهمة قوي طيب أنا مقارئ كويس لكن ما عنديش علم اتعلم طيب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ما في شيء إنك تقرأ بس باب الصلاة أنت هتصلي إمام عيب عيب عليك إنك تصلي إمام وإنت مش من أهل العلم بالإمام تبقى مشكلة بالكسرة وهتزعل مني برضو ازعل ده دين ما تتقدم للإمام إلا بعلم رضي الله عن مالك آه لو كان مالك في زماننا مالك يقول في فتوى عجيبة هذه الفتوى علمها لنا مشايخنا ونحن في بداية الطلب احنا صغار اذكر كان عندي لسه 14 سنة تقريبا في بداية طلب العلم الشرعي وقال لي احد مشايخنا يا ولدي، قال الإمام مالك، إذا رأيتم الرجل محبا للإمامة فاضربوه بالنعال. فاضربوه بإيش؟ بالنعال. آه، لو كل مسجد كان فيه رجال وحد يتقدمهم بالعلم يروح قالعين الحذاء وعلى دماغه. كله هيتربى. لماذا هذا يتقدم بلا علم؟ لماذا يتجرأ على هذا المكان بغير علم؟ ودي مشكلة خطيرة طبعا، ما تعملوش كده. يعني أنا بقول يعني ده مالك، محاكمة تيش حد يصلي. أنا بس بنعرفكم عظم المسؤولية يا إخوة، عندما نحذر في هذا الباب علشان تعيش معايا المسؤولية. والله بعقد الهاء، عندما أجد من يتقدم في مسجدي للإمامة والله أدعو له أنا ساجد إنه رفع عني تبعة، رفع عني تبعة. ودائما نتأخر إلا لضرورة، إلا لضرورة. ليه يا إخوة؟ لأنها مسؤولية. البعض مفكرها فخر وتشريف ويدخل لك كده يعني إمام. يعني يقول له مالك رضي الله عن مالك، وإذا ظن الإمام أنه إمام بطلت صلاته وصحت صلاة من خلفه. يا الله، يعني ظن، يعني فخرا شاف نفسه إمام فخر، أنا أفضل من الناس دي. صلاتك مع السلامة، صلاتهم هم صحيحة، أنا داخل أنا الإمام. يا خايب اسكت، دي مسؤولية، مسؤولية. إذا لما تيجي تدخل للإمام اتعلم، مش معناه تكون عالم، لا، على الأقل تحسن ما تفعله ولا إيه؟ ده أبسط الأمور يا أخي. أنت لما بتروح الآن يبعتوك في أي شركة تشتغل، مش على الأقل تكون فاهم الشغل أنت رايح لها؟ وإذا ما فهمتش بيعمل لك إيه؟ تدريب. يقول لك تحت الاختبار شهر اتنين تلاتة اتعلمت بيمشوك، ما اتعلمتش بيرموك. صح يا شيخ محمد؟ مش انت قلت لي الكلام ده؟ بيروح للشيخ محمد ده راجل 100 100 يعني في الشغل، يبعت له واحد من مكتب العمل على الشركه اللي هو فيها، فصاحب الشركه يسلمه للشيخ محمد، شوفه ينفع ولا ما ينفعش، فيجربه يوم واثنين وثلاثه، ما ينفعش بيقول له ايه؟ كبوت، ما ينفعش ده، ما يشتغلش ده، يرموه.
قنتش
قنتش، صح كده؟ قنتش. يلا ما بالك بالصلاة؟ يبقى على الأقل هصلي. ما عايز تبقى أمام، تعال ترحمنا، تعال ادخل بس كده في كتاب، أي كتاب فقه، جيب باب فقه الإمامة واقرأه وتعلم الأحكام. اتعلم وانت داخل للإمامة تقول ايه عشان ما تقعش في البدعة. يدخل لك صاحبنا هيخش يصلي إمام، خلي بالك بقى، صلوا صلاة مودع. ايه اللي انت بتقوله ده؟ حديث صحيح، ايوه، لكن مش ده موضعه، ده موضعه في درس علم، موضعه في خطبة الجمعة، مش في تسوية صف. الآن انت عندك تسوية صف فقط، ما فيش صلوا صلاة ايه مودع هنا. واحد تاني، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يا عم الشيخ دي موضحها في الدرس بعد الصلاة، الوعظ ده في الدرس، الآن ما فيش وعظ، الآن في تسوية ايه؟ انت عارف ان أبا حنيفة رحمه الله يقول، وإذا فصل بين الإقامة وتسوية الصف بكلام فلا بد من إعادة الإقامة. شو الفقه؟ ما فيش هنا كلام، لا وعظ ولا خطبة ولا درس ولا دعاء، هنا في إيه؟ تسوية الصف فقط. تسوية إيه؟ طيب، يعني ما فيش حاجة اسمها قد أفلح المؤمنون الناس آمين آمين الذين هم في صلاتهم ويقعد يدعي والتانيين يأمنوا. إيه يا عم الحاج في إيه؟ إيه اللي تعمله ده؟ قول له إيه اللي تعمله ده؟ قول له صلي، فاهم؟ قول له اسكت. ادي واحد، اثنين، استقيموا يرحمكم الله. استقيموا استقيموا دي استقيموا دي منهج يا ابني، ملهاش علاقه بتسويه الصف. الاستقامه منهج، قل امنت بالله ثم استقم، ملهاش دعوه بالصف في الصلاه. ده الاستقامه يعني تسير في طريق الهدايه، ملهاش علاقه بتسويه الصف مطلقا، لم ترد، ما قالهاش النبي هنا، ده مش موضح. انت حاجه اوعى تنام. استقيموا حول قوة إلا بالله. طب على الأقل اقرأ 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 في باب التسويد الصف النبي قال إيه، عشان ما تقتناش بعجائب ونقعد نضحك عليك ورا، وإذا نصحناك تغضب وتبوز حول قوة. إما نسيبك تبتدع؟ نسيبك يعني؟ مش هنسيبك، ده ديننا وإحنا أغير على ديننا من غيرنا، فاهم؟ فنقول لك ما فيش حاجة اسمها استقيم وإنت بتسوي الصف. إما رفيع يا عم الشيخ، هو انت مش عارف؟ اه. طب بتدخل تصلي امام ليه؟ مش تتعلم بقى ولا ايه؟ صح؟ يبقى لازم تتعلم. نقول لك الوارد على النبي في هذا المقام استووا، ادي واحد، اقيموا صفوفكم، لينوا بايدي اخوانكم، القدم في القدم والكتف في الكتف والعنق في العنق، يستوي الصف. ليليني أولو الأحلام منكم والنهى. هذا الوارد في تسوية الصف يا ولدي، لا في موعظة ولا في دعاء ولا في استقيموا يرحمكم الله، ما في. خلاص كده فهمت حاجة؟ يبقى لازم تتعلم. لازم أتعلم ماذا قال النبي عند تسوية الصف. يقول الصحابة كان النبي يمر بيننا في الصف فيمسح مناكبنا وصدورنا ويقول استووا. واحد واحد خلي، لو عملها بقى الشيخ هنعمل مشكلة، مع ان المفروض انا ما صليش لما اشوف الكل استوى. بل كان النبي ينيب من اصحابه من يسوي الصفوف الخلفية ولا يكبر في القبلة حتى يشير له انه قد سوى الصف. لماذا يا إخوة؟ لأننا في صلاتنا نصف كما تصف الملائكة بين يدي الرحمن جل جلاله. يبقى لازم يكون صفوف، والصف يكتمل الأول اللي بعديه وهكذا، مش تجد الصف الأول ناقص ثلاثة واللي بعديه ناقص خمسة واللي بعديه ناقص عشرة. إيه الصفوف دي؟ دي مش صفوف، هذه ليست صفوف. أتم الصف الأول فالأول، فإن يكن عجز ففي الصف الآخر. طيب من أين نبدأ الصف؟ من خلف الإمام، مش من على يمين الإمام. المخالفات الشرعية بقى اللي في المساجد، الصف الأول اكتمل، تيجي أنت صف تطلع عامل لي من أقصى اليمين، ده أنت مخالف للسنة. أنت تيجي خلف الإمام مباشرة، واللي جنبك يجي واحد على يمينك والتاني على شمالك، يمينك وشمالك، يمينك وشمالك لغاية ما يكتمل الصف. دي السنة يا ولدي. مش تجد ناس ماشية بتراكيب عجيبة، تجد واحد واقف لك هناك وثلاثة الناحية دي، ايه دول؟ مالهم دول؟ ما تعرفش. طيب ايه كمان؟ الكراسي في الصفوف يا اخو، قل من يطبق السنة في وضع الكرسي في الصف. والله يا إخوة، أولا نقول اللي بيصلي على كرسي يستحب تكون على ميامن الصف أو مياسر الصف علشان ما تضايقش الناس في وسط الصف. طيب أنا عايز أصلي في نص الصف، ماشي صلي، صلي يا سيدي في نص الصف ماشي، بس وضع الكرسي يكون إزاي؟ الكرسي له أربع رجول صح؟ رجلين أمام ورجلين خلف صح؟ الرجلين اللي في الخلف هم اللي يكونوا على تسوية الصف مش اللي أمام. يعني إيه؟ هات يا واد يا حسام الكرسي ده اللي انت قاعد عليه، بيان على المعلم. الكرسي شوف الصف اهو، خلاص قوم وقف كده. انت اسمك إيه؟
علي.
اقف اديهم وشك يا علي كده، اقف كده كان ده الصف انت تبص لهم، اقف جنب الكرسي ما تسيبك من الكرسي خالص، اقف جنب الكرسي هناك ايوه جنبه كده صح كده، قوم يا شرف جنبه الناحيه دي هنا جنب بعد الكرسي هنا، لا خش بقى بص حط لي كعبك قدامي على الخط يا علي ايوه الله يبارك لك. شايفين كده يا اخوه شرف واقف ازاي والواد علي واقف ازاي؟ شايفين الكرسي فين؟ رجله فين؟ جنب رجل شرف ورجل علي، الرجل الخلفيه مش اللي قدام، دي السنه يا اخوه. ليه؟ لان اللي هيجلس على كرسي اصبح رجل الكرسي الخلفيه هي رجلك انت، هي رجل حضرتك اكنك انت اللي قائم، فرجلك بتكون في رجل الواقف جنبك. يا ريت على الكاميرا يديله برده كده يوريها لهم، مش نجد صاحبنا يروح عامل لي رجلين الكرسي اللي قدام هم اللي في اول الصف ورجلين اللي ورا فين واكل الصف الخلفي كله، يبقى اللي ورا مش عارف يسجد، يبقى انت قطعت الصف. والنبي قال ومن قطع صفا قطعه الله. يا عم الشيخنا انا احط الكرسي واقف قدام الصف؟ ايوه اقف قدام الصف، دي السنه، لان موضعك في الكرسي مش حضرتك لمرضك، يبقى موضعك في الصف مين؟ هو الكرسي اللي انت وضعته مش حضرتك. قوم يا وادي علاء كده اللي هيجلس على الكرسي، قوم واقف كده هنبدا نصلي اهو. علاء بص ده اللي هيجلس هيكبر من قيام، واقف فين علاء دلوقتي؟ امام الصف اهو. ايوه دي السنه، لان الكرسي ده هو رجليه اهو، هو واقف هو مسوي الصف اهو. كبر يا وادي علاء واجلس، اجلس بقى هنا قعدك كمان. شفتوا لما جلس بقى في الصف ولا لا؟ بقى ظهره مع شرف وعلي ولا لا؟ وصلت دي؟ انما لو حط الكرسي لورا لما يجي يجلس جلس فين هو؟ ما بقاش في الصف الاول ولا في الصف الخلفي، بقى عدل في النص. يبقى قطع الصف ولا لا؟ شفت بقى ما ينفعش كده بقى، ده ما ينفعش خالص. يبقى السنه ايه بقى؟ الكرسي يكون في الرجل ايه؟ الخلفيه، هي اللي بتسوي مع رجل اللي جنبك. فشطان مية؟ الحمد لله الحمد لله. وبرضو هتلاقي اللي بيقعدوا مش هيعجبهم الكلام ده ويخالفوا السنه ويقعوا في البدعه وتبقى مصيبه. واضح؟ فنقول لك اتعلم. يعني احنا غلطنا فيك لما بنقول لك اتعلم ولا خايفين عليك؟ والله خايفين عليك، ودي مشكلتنا يا إخوة، التهمة وسوء الظن. أنا هضرب لكم مثالا يسيرا كده، طفلة زي البت سميرة اللي زي العسل دي اللي قاعدة على حجر جلول، معاها تفاحتين، معاها إيه؟ تفاحتين. أمها نفسها في تفاحاية، يا سميرة اديني واحدة. البت سميرة تعمل ايه؟ تروح بسرعة تروح قطمة دي وتروح قطمة التانية. أمها زعلت قوي، يعني أنا بقولك اديني تفاحة تقومي تاكلي من اللي تشا ما تدينيش؟ فأساءت الأم الظن بابنتها وقالت معنفة لما يا ابنتي؟ قالت يا أم أذوقهما حتى الأجمل أعطيها لك. أنا مش عايز أمنعك يا أمي، ده أنا عايز أديك أنت أجمل تفاحة. فدقت الأولى ودقت الثانية، فين الحلوة؟ فيما أديها لك أنت الحلوة وناخد الوحشة. فأحيانا قد تكون النصيحة في ظاهرها إنها غلط بالنسبة لك، لكن هي في حقيقتها خوف عليك، عايز أدي لك الحلوة وإنت ما صبرتش واتهمتني. هتعرف بقى ان انا كنت عايز اديك الحلوه امتى؟ يوم القيامه هناك بين يدي الملك، لما تقول يا كم اسانا الظنون باهل العلم عندما قاموا بواجب النصيحه، كم اتهمناهم وكم ظلمناهم وكانوا يريدون لنا الخير. فاوعى تستعجل. ترجم يا ولدي. اوعى تستعجل. اهم شيء التفاح دي.
Also es geht weiter von einem Hadith von Abu Huraira. Sagt halt. Abu Huraira, in einem Hadith von Abu Huraira sagt, dass er gehört hat, dass der Prophet ﷺ gesagt hat, wenn der Imam Amin sagt, so sagt auch mit ihm Amin. Und wenn das Amin mit den Engeln gleichzeitig gesagt wird, so wird euch die Sünden vergeben. Und hier hat der Sheikh uns gesagt, dass der Imam eigentlich bei den lauten Gebeten, die man laut betet, wie Maghrib oder Subh oder Isha-Gebet, dass der Imam eigentlich auch laut Amin sagen sollte. Warum? Weil der Hadith sagt doch, wenn der Imam Amin sagt, so sagt auch mit ihm Amin, wenn das Amin gleichzeitig mit den Engeln und mit dem Imam gesagt wird, so werden euch die Sünden vergeben. Das bedeutet, das zeigt uns auch hier in dem Hadith, dass der Imam eigentlich auch laut Amin sagen sollte. Wenn er das nicht sagt, dann woher sollen wir wissen, wann der Amin gesagt hat? Ja? Das ist die logische Herausforderung von diesem Hadith. Ja? Und einer, der hat auch über diese Imame geredet, der Sheikh, der hat gesagt, einer, der Imam, der vorbeten will, der soll, der muss, nicht soll, der muss ein Fiqh von Imam haben, von den Vorbeten. Der muss genau wissen, was der Vorbeter, was der Imam zu tun hat. Ansonsten soll man sich davon fernhalten. Warum? Weil der Imam die ganze Verantwortung für die Mitbeteten trägt. Also er muss dann den kompletten Fiqh von Imam haben. Ansonsten soll er sich fernhalten. Wenn ihr euch nicht auskennt, ihr möchtet vorbeten und ihr kennt euch nicht aus und ihr möchtet gerne vorbeten, dann müsst ihr den Gelehrten fragen und der wird euch dann sagen, welche Aufgaben ein Imam hat. Dann sagt der Sheikh, manche werden das vielleicht falsch aufnehmen, manche werden vielleicht wegen diesem Spruch sauer, aber der muss das sagen, weil es ja letztendlich für euch gut, diejenigen, die gerne vorbinden möchten. Malik sagt in einer Fatwa, der hat gesagt, einer
wenn Malik in der Fatwa
إذا رأيتم رجل محب الإمام فضربوه
بالنعال. Imam Malik sagt, wenn ihr einen sieht, der liebt diese Imame, der liebt es vorzubeten. Ja, und er hat keine, okay, das bedeutet natürlich, das heißt nicht für jeder, der vorbetet, okay, sage ich schon, Imam Malik hat gesagt, einer, wenn er sieht, dass er liebt, Imam zu machen, dann schlagt er mit den Schuhen. Das heißt jetzt nicht, wir stehen auf und schlagt den Imam mit den Schuhen, sondern es bedeutet, einer, der die Imam liebt und hat keine Ahnung, vorzubeten. Das hat Imam Malik damit gemeint. Natürlich machen wir das nicht, das hat Imam Malik gesagt. Ja, der Sheikh hat vorhin gesagt, wenn das so wäre in unseren Moscheen jetzt, dann hätten wir Ruhe eigentlich, wenn das so diese in Praxis umgesetzt wird. Also er hat gesagt, nicht, dass er jemand schlägt. Wir sind in Deutschland. Jemand, der schlägt, der muss 1000 Euro bezahlen. Deswegen lieber nicht. Also. Er sagt nochmal, es geht so, um diese Imam-Sache, um das Vorbeten. Also es ist eine sehr, sehr wichtige Sache, die man sich zu Herzen nehmen soll. Also wenn man keine Ahnung hat, soll man die Finger davon lassen. Der Sheikh hat vorhin auch geschworen, hat gesagt, er ist froh, wenn er in die Moschee kommt und er findet jemanden, der vorbetet, damit er ihn vorbeten lässt, damit er diese Last von ihm runternimmt. Denn er trägt die komplette Verantwortung mit dem Mitbetenden. Der hat gesagt, manchmal kommt er auch extra ein bisschen zu spät, das heißt an die Grenze von der Iqama-Zeit. Damit jemand da ist, wo vorbeten kann. Denn das ist eine sehr, sehr große Last. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, die ein Imam tragen muss. Imam Malik hat noch gesagt, in einer Fatwa von ihm, der hat gesagt, wenn der Imam sich vorstellt oder so stolz ist, dass er denkt, dass er ein Imam ist und er ist angeberisch und sagt, ich bin ein Imam und er stellt sich nur im Inneren vor, dass er ein Imam ist, dann wird sein Gebet nicht angenommen. Und die Mitbetenden, deren Gebete werden angenommen. Das ist eine gewaltige Sache. Und er hat das Beispiel gebracht mit einer Firma. Wenn du in einer Firma arbeiten gehst, dann kannst du nicht irgendwelche Arbeiten machen, obwohl du keine Ahnung hast. Er hat Mohammed uns als Beispiel genannt. Er hat gesagt, er arbeitet in einer Firma, der kriegt manchmal Leute vom Arbeitsamt, ja, die vielleicht keine Ahnung haben. Und wenn er sieht, die können ihre Arbeit nicht gut leisten oder ihre Arbeit nicht gut machen, obwohl die sagen, ja, ich habe Ahnung und der kann gar nichts, so gesehen unnötig, dann muss er ihnen sagen, hör mal zu, morgen kannst du zu Hause bleiben. Das, dieses Beispiel hat er gebracht. Das bedeutet, also das ist keine leichte Angelegenheit, das soll man sich zu Herzen nehmen. Also diese Imame ist eine gewaltige Sache. Also Imame, immer wenn ich Imame sage, das bedeutet vorbeten. Der hat gesagt, willst du? Trotzdem, trotz dessen, alles was er hier erzählt hat, ja, ein Imam werden, ein Vorbeter sein, dann kommst du zum Sheikh, dann wird er dir gewisse Sachen erklären oder er wird dir ein Buch geben von dem Fiqh, vom Vorbeter, das du dir dann zu Herzen nehmen sollst und genau studieren sollst. Und es gibt verschiedene Vorbeter, verschiedene Imame, die gewisse Sachen sagen zwischen Iqama und dem Gebet. Zum Beispiel As-Salatu Mutawaddi', das bedeutet As-Salatu Mutawaddi', das Gebet der Verabschiedung. Ja, das bedeutet, ich bete jetzt. Der hat gesagt, nach dem Gebet wirst du sterben, so nach dem Motto. Das ist falsch, das darf der Imam nicht sagen. Also das wird nicht gesagt, es gibt gewisse Sachen, die man sagen darf, gewisse Sachen, die man nicht sagen darf. Da muss man auch genau darauf achten, man darf keine Dua machen zwischen Iqama und dem Gebet. Man darf nicht einen Vortrag halten, bevor man noch mit dem Gebet anfängt. Man darf jetzt nicht anfangen, lange Geschichten zu erzählen oder Astaqimu sagen. Astaqimu ist auch falsch, darf man auch nicht sagen. Astaqimu bedeutet... Ja, das bedeutet nicht, dass man, man möchte natürlich die Reihen gerade machen damit, ja. Aber das darf man nicht sagen, diese gewisse Sachen darf man nicht sagen. Er hat jetzt ein paar Beispiele gesagt, ja, Salatu Muwaddi' und Astaqimu. Und jetzt sagt er, du wirst mich jetzt fragen, was darf ich denn nun sagen jetzt zwischen dem Iqama und dem Gebet? Was darf ich denn sagen? Ich darf hier gar nichts sagen. Doch, du darfst gewisse Sachen sagen, und zwar Istau. Ja, Istau bedeutet, hält die Reihen gerade, sinngemäß übersetzt. Istau, macht die Reihen gerade oder Aqimu Sufufakum, stellt eure Reihen gerade oder macht eure Reihen in Ordnung. Ja, ja, und er hat gesagt, es wird natürlich kein Vortrag gehalten von zwischen Iqama und dem Gebet, kein Dua. Also man muss gewisse Sachen lernen, das zeigt uns, man macht viele Fehler, wenn man nicht lernt, was ein Vorbeter machen muss. Der Prophet hat es so getan bei dem Gebet oder bei dem Gebet, die er getan hat. Er ist dann durch die Reihen bei den Sahaba gegangen und hat ihre Knöchel an Knöchel, ja, ist er durchgegangen durch die Reihen und hat ihre Knöchel an Knöchel gemacht, ja, drüber gewischt, damit er sieht, okay, die Knöchel sind alle gerade und über ihre Brüste. Der Prophet hat nicht gebetet, bis der Letzte hinten gesagt hat, okay, die Reihen sind in Ordnung. Denn so wichtig ist es, dass die Reihen in Ordnung ist. Der Schir hat gesagt, normalerweise darf ich gar nicht vorbeten, bis die komplette Reihe alles in Ordnung ist. Ja? Weil wir beten eigentlich im Gebet so, die Reihen, warum? Wir reihen uns so, wie die Engel sich vor Allah subhanahu wa ta'ala reihen. Deswegen ist diese Reihe eigentlich, dieses Reihen im Gebet für uns sehr, sehr wichtig. Er sagt, wo fängt die Reihe an? Fängt die rechts an? Fängt die links an? Nein, die fängt hinter dem Imam an. Die Reihe fängt hinter dem Imam an und nicht rechts und nicht links. Das bedeutet, die erste Reihe zuerst voll, danach direkt die nächste Reihe. Und nicht, wir überspringen zwei Reihen und machen nochmal eine Reihe. Nein, die erste Reihe fängt hinter dem Imam an. Die zweite Reihe nochmal hinter dem Imam an. Also nicht rechts und nicht links. Das ist auch ganz wichtig, wo viele Leute vielleicht missachten. Ja? Und er sagte noch, jetzt einer, der auf dem Stuhl betet. Viele kennen die Sunna nicht, wenn man auf den Stuhl betet. Wie ist es jetzt? Wie stelle ich meinen Stuhl hin? Soll ich den in der Reihe mit den Füßen, mit den Vorderfüßen hinstellen oder mit den Hinterfüßen? Nein, was ganz wichtig ist, was man sich aufschreiben muss. Und zwar, der Stuhl hat ja vier Füße. Die Hinterfüße müssen vorne an der Reihe sein. Okay? Jetzt kommt einer und sagt, okay, warum sind dann die Hinterfüße vorne an der Reihe? Wenn ich stehe, dann trenne ich ja die Reihe. Nein, du trennst die Reihe nicht. Du stehst genau richtig. Denn wenn du dich hinsetzt, hat der Sheikh vorhin gezeigt, dann bist du praktisch ja in einer Reihe. Denn deine Schultern sind ja an ihren Körpern und du merkst ja, tut sich ja eine Reihe, wenn du dich hinsetzt. Und wenn du die Vorderfüße jetzt nimmst, ja, und machst sie dann in die Reihe, dann wirst du ganz schnell merken, wenn du dich hinsetzt, dann hast du die Reihe getrennt. Weil wenn du dich hinsetzt, dann bist du ja nicht genau in der Reihe drin. Ja, der hat das vorhin in der Praxis umgesetzt, damit das auch jeder von uns versteht. Und das ist auch eine sehr, sehr wichtige Sache, die man sich ans Herz nehmen soll. Jetzt die Frage, wo soll ich jetzt meinen Stuhl hinstellen? in der Mitte, rechts oder links, okay? Man sollte darauf achten, dass der Stuhl links, ganz links ist oder ganz rechts ist. Das heißt, wenn jemand mit dem Stuhl beten will, dann bitte ganz rechts oder ganz links. Es kommt einer, der ist ganz stur, okay, der sagt, nein, ich will jetzt in der Mitte beten, okay, der betet halt in der Mitte, aber dann mach halt die Hinterfüße vorne an die Reihe. Er sagt, ich weiß, diese Sachen, die ich euch erzähle, wenn vielleicht einige schlecht aufnehmen oder sie werden sauer, aber trotzdem, ich muss dir das sagen, denn die Religion ist mir wichtiger. Er hat ein Beispiel gebracht, ein Mädchen hat zwei Äpfel. Also hier muss man genau zuhören, weil dieses Beispiel ist ganz wichtig. Ja, ein Mädchen mit zwei Äpfeln, ja, die Mutter will einen Apfel von ihrer Tochter haben. Ja. Was macht die Tochter? Die beißt ganz schnell in zwei Äpfel. Ja. Und die Mutter ist sauer. Die hat gesagt, okay, du beißt jetzt in zwei Äpfel, damit ich keinen Apfel kriege. Das heißt, die Mutter war voreilig. Die war voreilig in ihrem Urteil. So wie viele Menschen jetzt, wie wir auch sind mit den Gelehrten, hat er gesagt, oder mit anderen Personen, man soll nicht vorurteilen. Also ich erzähle euch die Geschichte zu Ende. Dieses Mädchen hatte zwei Äpfel und die Mutter wollte einen Apfel von diesem Mädchen. Die hat ganz schnell in zwei Äpfel gebissen. Die Mutter war sauer, die hat gesagt, okay, du machst das jetzt extra, damit ich keinen Apfel kriege. Die Mädchen haben gesagt, nein, Mutter, wir haben nur in beide Äpfel gebissen, weil wir schmecken wollten, welcher besser schmeckt, damit wir dir den besten Apfel geben. Also das zeigt uns diese Geschichte, dass wir nicht so schnell urteilen sollten. Und er hat gesagt, so ist es auch im wahren Leben, dass man schlecht urteilt über Gelehrten. Okay, aber wenn die uns einen Nasiha geben, einen Ratschlag geben, wann wird ihr wissen, dass diese Nasiha, dieser Ratschlag wichtig für uns ist? Am jüngsten Tag werden wir dann erfahren, wir werden sagen, okay, ich habe den Gelehrten oder die gewisse Person halt schlecht beurteilt und jetzt kriege ich die Strafe dafür und ich habe nicht das gemacht, was ich gesagt bekommen habe.
عندما نشدد في باب الإمامة هذا لمن اعتاد أن يصلي إماما أما عند الضرورة الإمام الراتب لم يأتي شفيء أقرأ واحد فينا واجب عليه يتقدم واجب لأن ده اسمه سد ثغر هيرفع الحرج عن المسلمين وعن الجماعة الآن فيتقدم أقرأنا حتى لو كان ليس على علم بالإمامة بس المهم بيصلي كويس فنقول له تقدم وارفع الحرج ولما تتقدم لا تتكلم بما لا تعلم يعني يكفيك استاوى وخش القبلة الله أكبر خلاص ما تقلد غيرك في كلامه ما دمت لا تعرف سنده خلاص كده أنا ما أعرفش غير استاوى بس زي العسل قول استاوى بس وفي القبلة الله أكبر وصلي بالناس علشان ترفع عنهم الحرج لأنك أنت الأقرأ فما ينفعش تتخلف بقى الآن تبقى مشكلة لو تخلفت وتقدم من لا يحسن القراءة فربما بطلت الصلاة وبطلت صلاتك هنقول لك لا أنت الآن أصبحت في ضرورة ودي لازم يفهمها طالب العلم يا إخوة لأن بعض الإخوة لما بنشدد يروح طارق كل نقول لا احنا بنشدد على اللي بيعتاد الإمامة لازم تتعلم لازم إيه؟ تتعلم إنما اللي بيضطر أحياناً نقول له ما دمت أنت الأقرأ تقدم وكل ما تحسن فقط استووا خلاص وتقدم في القبلة نختم اللقاء بآخر حديث في هذا الباب وهو باب مغفرة الذنوب حديث البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه الله أكبر طول ما أنت جالس في المسجد سواء بعد الأذان ومنتظر الإقامة ما دمت محافظ على الوضوء بتاعك وده معنى ما لم يحدث لأن الحدث يعني نقض الوضوء خرجت ريح انقطع الأمر لازم تتوضى ما يجش في مصلى الآن واضح فطول ما أنت جالس في وضوء وجالس في انتظار الصلاة جالس في موضع الصلاة فأنت في صلاة والملائكة تدعو لك اللهم اغفر له اللهم ارحمه ودعاء الملك مستجاب إذن أنت في صلاة ما دمت في المسجد فأبشر واحرص على هذه الفريضة فمن فضلها مغفرة الذنب إن قدر البقاء وكان اللقاء هنواصل مع فضائل هذه الفريضة العظيمة وكمان هنعوضكم
عن تأخيرنا الفترة الماضية هنخطب عندكم إن شاء الله الجمعة القادمة. يا الله أي خيرنا.
Der Scheich hat nochmal auf was hingewiesen, und zwar, er hat gesagt, ich bin nicht streng zu euch, ja, oder ich will irgendwas nicht streng einbeziehen oder irgendwas verbieten, und zwar die Imame das vorbeten. Ihr dürft das nicht falsch verstehen, der Schüler des Wissens, der muss ein gewisses Verständnis haben gegenüber dieser Sache. Das bedeutet, wenn wir jetzt in die Moschee reingehen und man sieht, man ist derjenige, wo die Wissen dazu hat, ja, und man guckt durch die Reihen, okay, man ist jetzt derjenige, der eigentlich dafür geeignet ist, dann sollte man natürlich vorbeten. Und nicht sagen, nein, ich habe jetzt über das Vorbeten so viel gehört, okay, ich werde jetzt nie wieder in meinem Leben vorbeten, ich mache das jetzt nie wieder. Nein, man ist natürlich eine Pflicht für denjenigen, wenn er merkt, er ist der Einzige, der vorbeten kann, der dafür geeignet ist, dies auch zu tun. Denn wenn jeder Nein sagt, wer soll dann vorbeten? Das ist auch ein großes Problem. Er sagt dann, wird dann diesen Vortrag beenden mit einem Hadith bei Bukhari, bei Muslim überliefert, von Abu Huraira überliefert, der gesagt hat, der Prophet hat gesagt, wenn man sinngemäß, will ich das jetzt übersetzen, wenn man jetzt in der Moschee ist, man wartet auf das Gebet, ja, und man sitzt an dem Platz, wo man gleich betet, und man hat Wudu, okay, man hat sein Wudu nicht gebrochen, okay, und man sitzt an seinem Platz, so beten, so machen die Bittgebete, so machen die Engel für dich Bittgebete zu Allah subhanahu wa ta'ala. Sie sagen, O Allah, vergebe ihnen, O Allah, sei barmherzig zu ihnen. Und wie wir wissen, dass die Gebete, die Bittgebete von den Engeln, die werden natürlich erwidert. Deswegen ist das eine gewaltige Hadith, eine gewaltige Sache, worauf man auch achten soll und was man auch natürlich in Taten umsetzen soll. Denn das ist eine gewaltige Sache. Und der Scheich hat gesagt, er wird das wieder gut machen, dass er so lange nicht hier war. Der wird nächsten Freitag, inshallah, die Khutbah halten, hier in dem Masjid Bilal in Malstadt. Und möge euch Allah reichlich belohnen, inshallah, fürs Zuhören.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.